Zebras im Schnee. Von Florian Wacker. Es liest Marion Bertling. Die Spieldauer beträgt circa 10 Stunden und 20 Minuten. Alte Freunde. Frankfurt am Main, 1927. Es war ein hoher, heller Raum, das Licht fiel schräg gegen die Wände und warf schöne Schatten. In diesem Raum standen die Staffelei und ein Sofa, neben dem Sofa ein Glas mit ausgedrückten Zigaretten und Tassen, in denen Kaffeesatz klebte. Die Sonnenstrahlen brachen sich im letzten Rest vom Zigarettenrauch, der in der Luft hing und über den Bildern schwebte, die überall an den Wänden standen, Porträts von Frauen, Männern und Kindern, Landschaften, aber keine, die fröhlich waren. Eine graublaue Tristesse bestimmte alle diese Bilder, niemand lächelte. Trotzdem waren sie schön, blieb das Auge daran hängen und vertiefte sich in die Gesichter. Man fragte sich, was diese Menschen da erlebt haben mochten, wie sie am Tisch zusammensaßen, wie sie einander umarmten, mit einer ratlosen Traurigkeit in den Augen. Aber dann gab es da immer wieder diesen einen Moment in den Bildern, wenn aus der scheinbaren Gleichförmigkeit plötzlich etwas herausblitzte. Zwei Ohrringe, gespitzte Lippen, in verhöhnendem Rot gemalt. Ella sitzt in ihrem Zimmer und betrachtet sich im Spiegel. Sie schürzt die Unterlippe, reißt die Augen auf, ein kleiner Rülpser rutscht ihr heraus. Das Fenster steht offen, lässt die Geräusche der Straße herein. Ein warmer Windzug, von ferne sind Kirchenglocken zu hören. Ihr Notizbuch liegt aufgeschlagen da, die Leica steht vor ihr und sie betrachtet den kleinen Kasten, dieses Wunderwerk, fährt mit dem Finger über die Knöpfe. Noch immer kann sie nicht glauben, dass Franziska ihr dieses Geschenk gemacht hat, verknüpft mit dem Versprechen zu zeigen, was ist, ihrem Schwur, dass sie endlich ernst machen soll mit der Fotografie, wo sie doch ständig mit ihrer alten Vogtländer versucht, den Augenblick zu fassen zu kriegen. Einen Moment großer Stille, flüchtiger Ahnungslosigkeit. Die Spiegelungen auf einer regennassen Straße, eine schlafende Katze auf der sonnenbeschienenen Treppe, den verdrehten Schattenwurf eines Verkehrsschupos auf dem Schweizer Platz, Franziskas Atelier mit den Pinselwäldern und Farbseen, dass sie das Studium endlich aufgibt, den Vater gegen sich aufbringt, die Mutter betrübt, in den Tag hineinschlittert, wie es Franziska tut. Aber sie hat Geld und sie hat ihren Onkel Heinrich. Die Leica macht aus Ella noch längst keine Fotografin, es ist nur ein dummer Kasten und es sind dumme Gedanken an einem trägen Sonntagmittag. Eine große helle Wohnung mit hohen Fenstern, Ausflüge ans Meer, die eigenen Fotos in den Illustrierten. Seit der Vater vor einigen Jahren die Vogtländer von einem Fotografen gebraucht erstanden hat, ist Ella bei jedem Ausflug, auf jeder Ausfahrt mit dem Ding herumgerannt und hat es ausprobiert. Zu Beginn fanden ihre Bilder noch den Beifall der Eltern. Schönes Fachwerk, Blumenbeete, Bäume im Frühlingswind. Aber nach und nach fasste Ella anderes ins Auge, richtete den Sucher auf mehr Beiläufiges, auf Schatten, das Geflecht von Stromleitungen, zwei heranfliegende Tauben. Der Vater hatte nur die Stirn gerunzelt und die Mutter den Kopf geschüttelt, und Ella war dazu übergegangen, die wenigen Bilder, die sie zur Entwicklung ins Labor gab, für sich zu behalten. Ein paar davon hatte sie Franziska geschenkt. »Warum machst du nichts draus?« fragte sie die manchmal. »Du solltest es versuchen.« Ellas Spiegelbild zieht die Brauen zusammen. Zwei Falten legen sich auf ihre Stirn. Für Franziska ist das Leben ein zappelndes Kunstwerk, ein frei herumspringendes Ding, das sich nie einfangen lässt. Und so spricht sie auch davon. Wahrheit, na sicher. Freiheit, aber immer her damit. Aber sie, Ella, ist nicht die Nichte eines Advokaten. Ihr Vater ist nur Drogist und dass sie ein Gymnasium besucht und das Studium der Mathematik aufgenommen hat, ist der Hartnäckigkeit ihrer Mutter und dem zusammengekratzten Geld des Vaters zu verdanken. Sie ist die Vorzeige-Ella, ein tüchtiges Mädchen, klug, höflich und still, wenn man still zu sein hat. Sie hockt nicht wie Franziska in einem hellen Atelier in der neuen Mainzer Straße und rührt Farben an. Stattdessen schlägt sie sich mit Gleichungen und Ableitungen herum, mit den Sprüchen der fast ausschließlich männlichen Kommilitonen und den abschätzigen Blicken der Professoren, die immer noch glauben, der beste Ort für eine Frau wie sie wäre die Küche oder ein Platz hinter der Schreibmaschine. Das Spiegelbild wendet den Blick ab, hin zum Fenster. Die Badeanstalten am Main haben seit 2 Wochen geöffnet. Die Leute flirren durch die Parks, durch die Straßen der Altstadt, hinaus in den Stadtwald, in die Wirtshäuser. Warum bin ich nicht draußen, fragt sie sich. Bin ich krank, ohne es zu wissen? Melancholisch verstimmt? Aber sind wir das nicht alle, melancholisch verstimmt? In einer trägen, leidenschaftslosen Erwartung, ohne jede Lust, sich noch einmal hinaus in die Felder treiben zu lassen, einem höheren Versprechen zu folgen, Vaterland, Kaiser, Ruhm. Da hinaus in die Felder, die zu Schlachtgruben wurden, die senfgelb wurden, aschgrau. Dann lieber im Zimmer herumlungern, an den Tischen, im Malepartos. Schimmernde Momente, glitzernde Steine im Diadem der Tänzerin. Zum Teufel mit dem Kaiser, zum Teufel mit den gestutzten Bärten. Ella gähnt. Es klopft an der Tür. Er habe einmal mit ihr zu sprechen, hört sie die Stimme des Vaters, und wie er es sagt, klingt es nicht so, als wolle er sie vom anstehenden Mittagessen unterrichten.